Erlaubst du dir auch als Mama, dein Business nach deinen Wünschen zu gestalten, mehr du im Business zu sein und zwar mit allem, was dazugehört, nicht nur im Business dich zu zeigen, wie du bist und wie du dich einbringen möchtest, sondern auch die Rahmenbedingungen für dein Business so zu schaffen, dass du für dich einstehst und dass du deinen Wünschen, deinen Träumen folgst für dein Business und für dein Leben oder kann natürlich auch in der Anstellung sein. Dafür habe ich heute einen Gast eingeladen, der sich genau mit dem Thema sehr, sehr gut auskennt und sogar eine Methode mitgebracht hast, wie du das für dich super organisieren kannst mit all den Rahmenbedingungen, die da außenrum eine Rolle spielen für dein Business. Mein Name ist Yvonne Pates und du hörst den Erlaube dir Podcast für mehr du im Business und im Leben. Und heute freue ich mich mega, dass ich Caroline zu Gast habe. Hallo Caroline Havekost, schön, dass du da bist.
Moin, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen inzwischen und ich starte traditionell die Interviews in meinem Podcast immer damit, dass ich sage, wie haben wir uns kennengelernt? Und wir haben uns tatsächlich das erste Mal persönlich, also ich meine persönlich so in einem Gespräch kennengelernt, in einem Podcast-Interview, weil ich dich nämlich für den Joint Forces Podcast schon interviewen durfte. Und danach haben wir uns auch live getroffen auf der Alpenkonferenz. Und auch da haben wir schon drüber gesprochen, dass du ja gerade ein Buch geschrieben hast oder dass du gerade dass das auch demnächst jetzt rauskommt. Ich finde das sowieso mega, was du machst. Und deswegen habe ich gedacht, das ist richtig cool. Da hole ich dich einmal in meinen Podcast und wir plaudern über das, was du machst, weil ich das ein mega, mega relevantes Thema finde. Nicht nur für Mütter, sondern auch eigentlich für jeden in der Selbstständigkeit, weil wir es häufig gar nicht darum geht, immer nur im Business zu sagen, wie kann ich noch mehr ich sein? Wie kann ich mich da noch mehr einbringen? Sondern wie kann ich auch die Rahmenbedingungen für mein Business so gestalten, dass es mir in meinem Business gut geht. Und da freue ich mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Ich habe schon so ein bisschen erzählt, es hat auch was mit dem Mama-Sein zu tun. Du hast dir dein Business als Dreifach-Mama aufgebaut und zwar auch mit einem ganz bestimmten Thema, wo es genau auch darum geht, diesen Mental Load, den wir haben, sichtbar zu machen. Nimm uns mal kurz mit, was dein Hauptthema ist und was auch das Thema deines Buches ist.
Bei mir geht es um erfüllt Leben mit Familie und Beruf und letztendlich bekommst du bei mir mehr Zeit und deine To-Dos im Griff. Und mein Buch ist genau über To-Dos im Griff. Also ich vermittle da die Kopf-frei-Methode. Dementsprechend heißt das Buch die Kopf-frei-Methode, mehr schaffen, weniger tun. Und du bekommst eben die To-Dos und auch den Familienalltag in den Griff, weil du eben ein flexibles und anpassungsfähiges System bekommst. Genau, und ich führe Finde dein Mama-Konzept seit Dezember 21 hauptberuflich. Ich habe das vorher nebenberuflich aufgebaut und habe vorher dann noch in Anstellung gearbeitet und habe inzwischen drei Kinder. Die sind aktuell 12, 10 und 4 Jahre alt. Und was auch nicht ganz irrelevant ist, dass ich einen Mann habe, der auch der Vater meiner Kinder ist und wir uns auch Elternschaft aufteilen. Das ist vor allem relevant, wenn wir gleich nochmal über das Business sprechen. Wir waren in einem sehr klassischen Modell, wo er das Geld rangeholt hat und ich die Kinder versorgt habe. Und inzwischen ist es so, dass wir uns alles halbe halbe aufteilen.
Und ich finde es gerade deswegen auch sehr relevant, weil du sagst, das halbe halbe Aufteilen, das ist auch was, was bei euch gut funktioniert, weil auch beide Seiten das auch wollten sozusagen. Das ist aber nicht immer so der Klassiker sozusagen, dass es halb und halb auf, also es ist überhaupt nicht der Klassiker, wenn wir mal ehrlich sind. Darüber sprichst du ja auch in deinem Buch. Und du sagst aber ja gleichzeitig auch, dass es wichtig ist, als Frau, als Mama auch für deine Bedürfnisse sozusagen einzustehen, auch für das Bedürfnis sozusagen arbeiten zu wollen, sei es angestellt oder dir ein Business aufbauen zu wollen und dafür mit dem Partner gemeinsam auch Lösungen zu finden. Und nimm uns dadurch sehr, sehr gerne einmal kurz mit auf deinen Weg, wo das bei euch zum Beispiel einfach eine große Rolle gespielt hat, wo das dann in eurem Fall dann auch zur gleichberechtigten Elternschaft geführt hat und was aber auch für dich zum Beispiel eine Alternative gewesen wäre, um zu sagen, okay, ich möchte den Weg so für mich gehen und wir werden da als Familie eine Lösung finden.
Ja, wichtig ist, dass wir, also 2012 ist das erste Kind geboren und da hatten wir eher die klassische Haltung. Also es war nicht von vornherein die Idee, dass wir uns Hälfte, Hälfte aufteilen wollen und ich wäre damals auch nicht da bereit zu gewesen. Ich habe ganz klar zu dem Zeitpunkt auch gesehen, dass ich primär der Elternteil bin, der die Care-Arbeit macht. So war damals meine Haltung. Und dann ist letztendlich in den nächsten Jahren es so passiert, dass ich gemerkt habe, okay, also dieses in Anführungsstrichen nur Mutter sein und Hausfrau sein, das erfüllt mich nicht. Es ist körperlich sehr anstrengend, es ist auch mitunter sehr nervenaufreibend und es ist auch erfüllend, aber nicht 24 Stunden sieben lang. Und ich habe dann erkannt, wie wichtig für mich Erwerbsarbeit ist und wie wichtig mir auch ist, dass ich mich in der Erwerbsarbeit selbst verwirklichen kann. Und ich habe dann unterschiedliche berufliche Stationen, ich sag mal, ausprobiert und immer wieder nach Lösungen gesucht und auch dann welche gefunden. Und das Problem war damals vor allem Geld, weil mein Mann primär verdient hat. Ich hatte sehr viel weniger auch quasi Jahresgehalt, wenn wir beide Vollzeit gearbeitet hätten. Und dadurch war irgendwie immer klar, er muss irgendwie diesen 40-Stunden-Job behalten, damit es alles überhaupt hinkommt. Und dann bin ich letztendlich natürlich über Persönlichkeitsentwicklung, Reflexion und so dieses, was will ich denn eigentlich und wo geht's hin, ist sozusagen von Jahr zu Jahr der Wunsch mehr geworden, dass ich auch mich beruflich verwirkliche. Und 2012 ist das erste Kind geboren und 2018 gab es dann so einen Moment, wo wir wirklich einen guten Switch gemacht haben. Da bin ich in eine Anstellung gegangen, habe ich einen Quereinstieg gemacht als Scrum Masterin in der IT-Branche und der Job war 45 Minuten entfernt von meinem Wohnort und der Job von meinem Mann nur 20 Minuten. Und das war sozusagen dann ein glücklicher Zufall, weil es ja dann so war, wenn die Kinder aus dem Kindergarten abgeholt werden mussten, da waren beide im Kindergarten, das dritte Kind war noch nicht geboren, dann haben sie natürlich den Vater angerufen, weil der war viel schneller da, bis ich aus dem Büro raus war und hier hat es fast eine Stunde gedauert. Und mein Mann war in 20 Minuten da. Und das heißt, es hat so in dieser Care-Arbeitsverteilung plötzlich was ganz Neues ergeben. Auch dass er hat dann von 40 auf 35 Stunden reduziert und hat einen Nachmittag die Kinder übernommen. Und das waren dann immer so Schritte, die mehr zu einer Gleichberechtigung geführt haben. Und was mir auch nochmal wichtig ist, man kann auch eine faire Elternschaft führen, ohne dass es genau gleiche Stunden aufgeteilt sind, weil Fairness letztendlich immer nur daran liegt, so wir haben hier einen Haufen Arbeit, das ist Erwerbsarbeit und das ist auch Care-Arbeit und das ist auch Hausarbeit und wir verteilen das. Und wenn einer mehr Hausarbeit macht, zum Beispiel ist es ja okay, wenn der andere dann auch mehr Erwerbsarbeit macht, ne? Also man kann auch andere faire Modelle bauen und das haben wir dann auch 2018, ja, sind wir in diese Richtung gegangen. Ich würde sagen, es war noch nicht 100% fair, aber schon ziemlich fair. Und letztendlich hat dann dieser äußere Rahmen uns dazu gebracht und dann weiter wieder meine Entwicklung und das passt sehr gut auch zu deinem Thema mit sich erlauben. Ich habe dann bei diesem Job einfach gemerkt, wie gut mir das tut und auch wie gut ich in diesem Job bin. Ich habe mich innerhalb von kürzester Zeit zum HR-Coach entwickelt, bin dann intern in die Unternehmensberatung gewechselt und habe halt gemerkt, wie sehr darin ich aufgehe, wie viel davon auch meine Kinder profitieren, dass ich beruflich wieder erfüllt bin. Und dann war der Wunsch da, okay, ich würde gerne noch mehr Stunden Erwerbsarbeiten, damit ich noch die besseren Projekte bekomme, also besser im Sinne von irgendwie coole Unternehmen, aber war halt größeres Kontingent und dann wollte ich da rein. Und dann war es gar nicht so, dass ich mir überlegt habe, ich muss unbedingt mehr Stunden arbeiten, weil irgendwie dann habe ich weniger Kinder oder so, sondern ich wollte diese Projekte haben und das hat diese Stundenanzahl damals mit sich gezogen. Und so gab es sozusagen immer wieder Schritte, die dazu geführt haben. Und dann bin ich im Gehalt höher gekommen, weil ich anders verhandelt habe, weil ich anders aufgetreten bin, weil ich mehr Kompetenzen hatte. Und dann waren wir, es war Ende 2020, Anfang 2021, waren wir auf dem gleichen Gehaltsniveau. Und das hat halt alles verändert, weil dann war auf einmal egal, wer wie viele Stunden erwerbsarbeitet, von dem finanziellen Aspekt her. Und dann sind wir langsam in die Richtung gekommen, da hat mein Mann ein Jahr Elternzeit genommen. Ich hatte ein Jahr, danach hatte er ein Jahr. Wir haben zwei Jahre das dritte Kind selbst betreut. Und dadurch hat es sich dann alles letztendlich entwickelt. Und bei all dem war halt immer super wichtig, Blick auf die Zeit, Blick auf die Aufteilung und Blick auf die Menge der To-Dos und dann eben auch, wie managen wir die To-Dos.
Du hast einige Punkte angesprochen, die ich sehr, sehr interessant finde. Und ich möchte mal in einen Punkt einsteigen. Und den hattest du jetzt zum Schluss auch nochmal aufgegriffen, nämlich die Sache mit der Zeit und die Zeit auch im Blick zu behalten. Und da auch nochmal jetzt eine Ebene raus zu zoomen, weil du auch sehr stark auch immer in dieser und die diese Unterscheidung, auf diese Unterscheidung Wert legst. Und die finde ich auch sehr wichtig. Erwerbsarbeit, Care-Arbeit, dann hast du auch noch Hausarbeit mit reingebracht. Also einfach die verschiedenen Formen von Arbeit und dass auch alles Arbeit ist und das auch sichtbar gemacht werden darf. Und dann hast du gesagt, zum Beispiel dieses Jahr die Zeit auch im Blick zu behalten. da finde ich, das ist ein perfekter Übergang sozusagen. Einmal, ist das was, was entstanden ist bei dir, dass du diese Unterscheidung wirklich immer so deutlich herausstellst? Oder ist das was, was von Anfang an da war? Also hast du auch 2012 schon von Care-Arbeit und Erwerbsarbeit gesprochen? Oder ist das was, wo du irgendwann so gemerkt hast, nee, es macht einfach total Sinn, das zu unterscheiden, weil gesellschaftlich ist es eher so, ja, ich gehe arbeiten, ne? Und da wird dieser Unterschied gar nicht so deutlich gemacht. Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz was zu deinem Weg sagen, wirklich diese Unterscheidung zu machen, um auch zu einer fairen Elternschaft zu kommen.
Ja, also ich habe das 2012 noch nicht so klar unterschieden und ich hatte auch das Gefühl, dass Care-Arbeit weniger wert ist. Und das ist auch was, was in unserer Gesellschaft auch immer noch weit verbreitet ist, was auch quasi zumindest meiner Generation als Kind so vermittelt wurde, dass halt die Arbeit, die immer die Erwerbsarbeit ist und das ist die wertvolle Arbeit. Und wenn jemand zum Beispiel sagt, da arbeite ich und damit ist die Erwerbsarbeit gemeint, dann wird es überhaupt nicht in Frage gestellt. Natürlich arbeitet der von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr und innerhalb dieser Zeit ist diese Person nicht erreichbar, kann keinen Termin bei einer Ärztin wahrnehmen oder sonst was, ne? Wenn man aber sagt, so, ich habe da die Kinder, dann heißt es immer, ja, dann kannst du ja noch dieses Projekt übernehmen, dann kannst du noch das übernehmen und natürlich bist du flexibel und dann kriegst du den Friseurtermin auch nur vormittags und so weiter. Also diese Erwerbsarbeit wird so sehr im Vordergrund gestellt und die wird auch immer so als gesetzt gesehen und das andere eher nicht. Das gilt natürlich nicht für alle und jeden, aber in der Tendenz ist das sehr stark da. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war, als der Mental Load-Begriff dann sozusagen auf den deutschen Markt kam und Patricia Camarata raus aus der Mental Load-Falle geschrieben hat, dass es einfach sehr weit verbreitet hat. Und also da war ich schon so auf dem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, da ist irgendwie ein Unterschied. Und dass ich für die Arbeit, die ich mit den Kindern mache, nicht gewertschätzt wird, liegt vor allem daran, dass ich selber es nicht als Arbeit definiere, weil ich mache es ja gerne. Und als ich dann aber angefangen habe, Erwerbs zu arbeiten und Arbeit gemacht hat, die mir auch Spaß gemacht hat, habe ich gedacht, naja, ich mache das ja auch gerne und dafür bekomme ich Geld und Anerkennung und ich erziehe meine Kinder oder begleite meine Kinder beim Großwerden und dafür bekomme ich relativ wenig Wertschätzung, relativ wenig Anerkennung und vor allem gar kein Geld. Ne? Das waren dann, also das war, gab da jetzt nicht so diesen einen Moment, aber das hat immer mehr dazu geführt, dass ich auch angefangen habe, es in meiner Sprache zu verändern und inzwischen ist Erwerbsarbeit für mich ein total normales Wort. Und Word erkennt es immer noch nicht. Es wird immer rot untermalt. Genau, also das heißt, ich habe es mit den Jahren dann angefangen zu unterscheiden und habe es auch in den Sprachgebrauch genommen und mein Umfeld habe ich damit auch sehr stark geprägt.
Ja, das hat jetzt bei mir auf jeden Fall für den Lacher gesorgt mit Word, was im Umkehrschluss dazu geführt hat, dass ich husten musste, weil ich noch ein bisschen erkältet bin. Das zeigt meiner Meinung nach aber auch, wie du es auch vorher schon erwähnt hast, dass es in der Gesellschaft einfach auch noch nicht so angekommen ist, wenn es in Word noch nicht angekommen ist. Ne? Das klingt vielleicht komisch, aber auf der anderen Seite ist es so. Also diese Unterscheidung wirklich zu treffen, beziehungsweise gar nicht die Unterscheidung, sondern am Ende ist es ja eine Form von Vereinigung, alle Arbeit als Arbeit zu sehen. Sei es, du hast gesagt, dass meine Kinder auf ihrem Weg zu begleiten, das ist was, was mir Spaß macht und es ist Arbeit. Und gleichzeitig ist die Erwerbsarbeit eben auch eine Arbeit, die mir Spaß macht und die auch Zeit in Anspruch nimmt und die genauso, also die sind beide gleich wertvoll. Und am Ende ist auch die Hausarbeit wertvoll, weil die uns ja auch in unserem ganzen Sein einfach begleitet. Weil wenn unsere Wäsche nicht gewaschen werden würde oder das nicht aufgeräumt würde, dann könnten wir das andere auch nicht mit freiem Kopf und mit gutem Gefühl machen. Ich würde gerne direkt auf das Thema Mental Load jetzt einsteigen, weil du das ja auch gerade schon erwähnt hast und eben auch dieses Mental Load sichtbar machen, wozu ja genau deine Kopf-Frei-Methode auch sehr, sehr stark unterstützt, weil sie das eben in allen Lebensbereichen sichtbar machen kann und dich gleichzeitig dahin führen kann, deine Zeit auch effizient zu nutzen. Ich spreche da auch aus eigener Erfahrung sozusagen, auch als Mama, die jetzt schon einen Erwachsenensohn hat und sozusagen in dem Fall würde ich jetzt sagen, als Person gilt, die jetzt nicht mehr eben diesen Punkt hat, dass ich außenrum auf drei Kinder irgendwie das organisieren muss. Und gleichzeitig habe aber natürlich auch ich einen Mental Load, sei es in der Beziehung mit meinem Mann, sei es mit dem ganzen außenrum, was in der Welt noch so passiert, sei es mit meinem Business. Und auch da gilt es, die ganzen Sachen sichtbar zu machen. Bei mir im Speziellen vielleicht auch dadurch, dass ich reise. Und ich hatte ja das Glück, dass ich dein Buch vorab lesen durfte. Dafür nochmal vielen, vielen Dank. Und es war auch super flowig zu lesen, sage ich mal, super fließend zu lesen. Ich bin sehr, sehr gut durchgekommen, habe direkt Tipps mitgenommen, konnte das direkt umsetzen. Also von daher kann ich auf jeden Fall schon eine direkte Empfehlung aussprechen, das zu kaufen und zu lesen und umzusetzen. Und nimm uns mal mit in den Kern, nämlich in diesen Kern, dass dadurch auch Mental Load auf der einen Seite sichtbar gemacht wird. Und was ich aber den viel wichtigeren Punkt finde, ist, dass der Mental Load dadurch raus aus dem Kopf ist. Kopffrei-Methode, dass es einfach dann da ist und du dann, wie du es auch so schön beschrieben hast, ich dann auch die Zeit mit meinen Kindern zum Beispiel noch ganz anders genießen kann, weil mir nicht immer ständig noch 5 Aufgaben im Kopf rumschwirren. Nimm uns da mal mit, wie machst du mit kopffrei den Mental Load sichtbar?
Genau, also Mental Load sind ja diese ganzen unsichtbaren Dinge, aber auch die konkreten To-Dos und vor allem diese Dran-Denk-To-Dos. Und meistens vergessen wir die Dran-Denk-To-Dos, also sowas wie jetzt bei Kleinkindern die Matschhose mitnehmen in die Kita, ja, oder den Turnbeutel immer montags dem Schulkind mitzugeben oder so. Und das ist das, was unseren Kopf so voll macht und die ganze Zeit in uns rumschwirrt. Und das führt eben auch dazu, dass wir die ganze Zeit, wenn wir zum Beispiel mit den Kindern eigentlich einen schönen Nachmittag verbringen wollen, noch dran denken, ach, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen. Und deswegen machen wir es nämlich ganz simpel. Wir schreiben alles auf. Wir schreiben alle To-Dos auf, und zwar auch die, die dran Denk-To-Dos sind. Und dadurch kommt es raus aus dem Kopf. Deswegen ist es, liebe ich, ist es einfach so simpel. Dein Gehirn ist kein Sammelmedium. Das Gehirn ist dafür gemacht, Eindrücke zu verarbeiten und zu kategorisieren. Ist das gefährlich? Ist das nicht gefährlich? Muss ich was tun? Muss ich was nicht tun? Das Gehirn ist nicht dafür da, irgendwie an die Matschhose zu denken oder an die E-Mail muss ich noch schreiben oder da muss ich noch ein Geschenk besorgen. Es ist kein Merkmedium in dem Sinne. Natürlich merken wir uns Dinge, aber es fällt ja auch ganz viel raus aus dem Langzeitgedächtnis und ist nur kurz da. Und deswegen schreiben wir alles auf. Und was zusätzlich ganz wichtig ist, wir schreiben alles auf an einem Ort. Was ganz viele Menschen tun, ist, dass sie Dinge schon aufschreiben, aber erstens nicht alles. Und dass sie an unterschiedliche Orte aufschreiben. Also auf einen To-Do-Zettel, in eine Notiz-App, im E-Mail-Postfach sind meistens To-Dos, im Kalender sind oft To-Dos. Manchmal dann in verschiedenen Notiz-Apps, also es sind einfach mehrere Orte, wo wir To-Dos sammeln. Und das führt dann dazu, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ach Mensch, heute bin ich gut drauf, ich habe irgendwie gerade Zeit, ich will mal ein paar private To-Dos erledigen, dann weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst. Und dann werden To-Dos meistens auch noch sehr allgemeingültig aufgeschrieben. Da ist ja mein Lieblingsbeispiel das Fotobuch, hast du ja dann im Buch gelesen. Dann wird irgendwie aufgeschrieben, Fotobuch erstellen. Aber wenn du jetzt mal eine Stunde Zeit hast, private To-Dos zu erstellen, schaffst du nicht, ein Fotobuch zu erstellen, weil da so viele kleine To-Dos hinterherhängen von die Bilder hochladen, auswählen, welche Bilder, dann ein Design aussuchen, das gestalten und so weiter. Du schaffst nicht, ein Fotobuch über 12 Monate in einer Stunde fertigzustellen. Das heißt, das ist dann wieder das nächste Element. Und deswegen ist es einmal so wichtig zu gucken, okay, was habe ich denn eigentlich alles für To-Dos und was sind diese Dran-Denk-To-Dos? Und da empfehle ich ja immer allen, die mich kennenlernen, alles mal aufzuschreiben und am besten auf Klebezettel. Ich liebe Klebezettel. Ich habe auch immer welche parat, sozusagen. Und du brauchst für diese Übung sehr viele Klebezettel. Also ich empfehle wirklich 300 ungefähr. Und du schreibst mal eine Woche lang mit, was alles deine To-Dos sind. Und du schreibst auch wirklich auf Wäsche waschen, Geschirrspüler ausräumen, Kind zur Kita fahren, E-Mails beantworten, Podcast-Episode aufnehmen, Instagram-Story machen, was auch immer deine beruflichen Tätigkeiten sind. Du musst jetzt nicht 5-mal Wäsche waschen aufschreiben, weil es reicht, dass wir wissen, dass das liegt an. Aber zum Beispiel Wäsche waschen ist was sehr häufig vorkommt. Also manche haben ja so einen Waschtag einmal die Woche, aber die meisten Familien kommen ja auch mit einmal die Woche nicht hin. Das heißt, das ist immer wieder Thema. Und dann hast du die Waschmaschine angestellt, musst aber auch dran denken, die aufzuhängen oder einen Trockner zu tun, ist auch wieder ein Dran-Denk-To-Do. Und dann klebst du es alles an eine weiße Wand oder egal welche Farbe, an eine große Wand. Ich empfehle das auch analog zu machen, weil es nochmal ein ganz anderes Dimension hat, das wirklich alles vor so einer Wand zu sehen und sich dann mal anzugucken, was ist denn dann eigentlich alles zu tun. Und das hat mehrere Vorteile. Einmal Anerkennung dir selber gegenüber, was eigentlich du alles bedenkst, ja. Dann siehst du sozusagen schwarz auf weiß oder was auch immer für eine Farbe du wählst, wie viel es wirklich ist. Weil wir haben ja oft so dieses, wir sind so erschöpft und wir sind so müde und wir haben ja eigentlich gar nichts geschafft. Aber es ist genau, du machst den ganzen Tag irgendwas. Die wenigsten liegen einfach mal rum und entspannen sich, sondern du bist die ganze Zeit irgendwie beschäftigt. Und wenn du in Partnerschaft bist oder in Familie bist, dann sieht auch alle Beteiligten einmal, wie viel es eigentlich wirklich ist. Und dann kannst du dir auch selber eine andere Anerkennung geben. Also gerade bei denen, wo sie irgendwie, bei den Frauen, die das Gefühl haben, der Job des Mannes ist irgendwie wichtiger als alles andere. Genau genommen geht der in Anführungsstrichen nur 40 Stunden arbeiten und macht sonst nichts. Und du hast 24/7 die Verantwortung für ein oder mehrere Kinder, für die Hausarbeit meistens komplett und meistens dann auch noch irgendwie eine Teilzeitstelle. Das heißt, da gab es mal so eine Rechnung, das sind 2,5 Jobs in Summe, die meisten Frauen tun und er hat nur einen. Und es geht jetzt nicht darum zu sagen, ah, die blöden Männer und die machen nur wenig, sondern ich möchte dir einmal zeigen, dass du dich selber dafür anerkennen darfst, was du sowieso bereits leistest, ja, und dass es nicht so ist, dass du es nicht hinkriegst oder, ne, viele haben so dieses, alle anderen kriegen das hin, aber ich krieg's nicht hin. Und ich habe noch nie jemanden erlebt, der mit mir gearbeitet hat, der wenig To-Dos hatte, sondern es sind immer viel zu viele. Und da können wir auch nochmal guten Schwenk machen zu erlaube dir nämlich To-Dos abzulehnen, erlaube dir Dinge nicht zu machen. Und das haben wir im Business-Kontext genauso, ja, tu die geldgenerierenden Tätigkeiten und nicht das, was du denkst, was dein Business braucht, weil man hat ja Visitenkarten und man hält ja auch einen Vortrag und man macht ja auch regelmäßig Webinare und weiß ich nicht was alles. Nee, fokussiere dich auf das, was dir Freude macht und was dir Kunden bringt und so, dass du deine Message nach draußen tragen kannst. Und wenn wir es bei der Hausarbeit sehen, dann können wir auch sagen, okay, mach das, damit ein Wohlfühlfaktor da ist, ja. Flächen sauber zum Beispiel, also wenig Zeug draufstehen, macht immer ein Gefühl von, es ist aufgeräumt. So, und du musst nicht immer alles tipptopp sauber haben, aber es hilft total, zum Beispiel einen Schuhschrank zu haben, der zu ist, sodass man nicht sieht, wie kreuz und quer die Schuhe da drin liegen. So, es gibt ein anderes Gefühl. Und bei den Kindern oder bei der Care-Arbeit ist es dann eben auch so, musst du immer die Mutter sein, die den Kuchen backt für das Kita-Fest? So, musst du immer diejenige sein, die den Elternsprecher, Sprecherin macht? So, und auch müssen deine Kinder so viele Hobbys zum Beispiel machen? Ja, das erlebe ich auch immer wieder, dass, dann haben die 3 Kinder und jedes Kind hat 2 Hobbys. Dann hat die Person meistens 6 Fahrten, also ein hin, also eigentlich sind es 12 hin und zurück pro Woche. Also das schafft ja keiner, der ohne Kinder 40 Stunden Erwerbsarbeitet, dann noch 12 Fahrten die Woche für andere Menschen zu machen. Also das in Relation bringen. Und deswegen sage ich immer einmal, alles sichtbar machen, ganz wichtig, alles an einem Ort, ganz wichtig, und dann den Blick auf deine Zeit kriegen. Und da spiele ich ja immer gerne Tetris. Menschen, die ein bisschen älter sind, kennen das. Dieses Spiel, wo die Bausteine quasi reingehen. Und du hast halt 24 Stunden am Tag. Das ist der Rahmen in Tetris. Und diese Bausteine, die reinkommen, sind halt die Tätigkeiten, also letztendlich die Form von Arbeit. Erwerbsarbeit, To-Dos, genauso wie Care-Arbeit und Hausarbeit. Und du hast halt nur ein gewisses Volumen. Und es geht einmal darum, gar nicht erst so viele Bausteine reinzulassen, also To-Dos zu reduzieren. Und es geht darum, die auch schon klug zu sortieren, damit da möglichst viel reinpasst, aber du auch gleichzeitig Luft hast zum Atmen. Ja, es geht nicht darum, dass wir noch mehr reinpacken, noch effizienter werden, uns stetig selbst optimieren und komplett fertig machen, sondern es geht darum, quasi das, was dich glücklich macht, an To-Dos zu erledigen oder das, was ein Minimum dessen ist, was du brauchst, um dein Leben geregelt zu bekommen, um dann wieder mehr Zeit zu haben für echte Entspannung und wirklich auch Momente mit zum Beispiel Kindern ohne Gedanken an Erwerbsarbeit, aber auch Erwerbsarbeit ohne Sorgen machen an die Kinder.
Ja, du hast da gerade einen sehr wichtigen Punkt noch angesprochen, den ich auch gerne im Übergang nämlich noch mit reingenommen hätte. Und das ist das, dass es nicht um die Selbstoptimierung geht und dass es darum geht, schon produktiv zu sein und in der Zeit, in der wir arbeiten oder auch in der wir für die Kinder da sind oder in dem wir den Haushalt machen, das mit einem möglichst guten Zeit-Leistungs-Verhältnis zu machen, sage ich jetzt mal. Aber es geht nicht darum, sich noch mehr Dinge reinzupacken, weil ein Punkt, den du in deinem Buch auch sehr, sehr hervorhebst, ist, dass es an erster Stelle eben auch die Selbstfürsorge steht und auch die Gestaltung der persönlichen Freizeit und dass das auch ein Punkt ist, den du für dich umgesetzt hast und den du für dich, was für dich auch ein Weg war, zu sagen, okay, und ich stelle mich an erste Stelle und ich stelle auch das an erste Stelle, dass es mir gut geht, weil nur dann kann ich ja auch wirklich für meine Kinder da sein und natürlich auch gut in meinem Business sein oder in meinem Angestelltenverhältnis oder als Partnerin oder als Freundin. Also das lässt sich ja auf alles übertragen. Ich finde, das ist ein Punkt, der wird sehr, sehr häufig auch erwähnt inzwischen, also so im Sinne von, ja, ich stell mich an erste Stelle oder stell dich an erste Stelle. Und da würde ich gerne nochmal nachfragen und auch deine Impulse mitnehmen. Wie gelingt's denn tatsächlich? Also wie gelingt's denn tatsächlich, diese Selbstfürsorge auch zu betreiben, dich an erste Stelle zu stellen? Weil das ist ja auch was, was auf dem Kopffreiboard auch seinen Platz findet.
Genau. Also ich sage mal, du kannst über zwei Ebenen reingehen. Einmal über das Selbstmanagement und Zeitmanagement oder über die Mindset-Ebene. Und in meiner Welt gehen wir natürlich viel über die Selbstorganisation, also über das Selbstmanagement. Weil wenn du dir sichtbar machst, was du alles tust und ich dann mit dir arbeite und sage, so jetzt gucken wir mal, was sind die Dinge, die auf jeden Fall erledigt werden müssen, was sind die Sachen, die auf jeden Fall von dir erledigt werden müssen und nicht von jemand anderem, ja, und was können wir aussortieren, was macht dir Freude, was nicht, da, ne, kann man so alles so nacheinander durchgehen, dann darfst du reflektieren und dann darfst du mutig sein und entscheiden, okay, das mache ich jetzt nicht mehr oder das mache ich weniger, ja. Im Haushalt geht es immer ganz gut, Dinge seltener zu machen, die Fenster nicht alle 3 Monate zu putzen, sondern nur einmal im Jahr zum Beispiel. Oder im Haushalt kann man auch sehr gut outsourcen, indem man eben sagt, okay, wir holen einmal die Woche eine Putzkraft. Dann sagen viele immer, dafür ist das Geld nicht da. Das hinterfrage ich auch nochmal. Bei manchen Familien mag das stimmen. Bei vielen ist es aber so, dass die 2-mal im Jahr einen All-Inclusive-Urlaub machen. Und dann wäre das Geld schon da für eine Putzkraft. Nur der Urlaub wurde bisher höher priorisiert. Und das ist auch vielen nicht bewusst, weil im Urlaub fährt man ja oder haben wir immer so gemacht. Das heißt, man darf dann auch nochmal ganz klar hinterfragen, okay, ist es für mich leichter, einmal die Woche eine Unterstützung im Haushalt zu haben oder ist es für mich leichter zu sagen, okay, wir fahren 2-mal in Urlaub, ja, wenn es finanziell knapp ist oder kann auch nochmal andere Rechenbeispiele machen. Ich hatte mal eine Kundin, die hat aufgehört, Süßigkeiten zu kaufen für sich und die Kinder, weil sie eh quasi aus gesundheitlichen Gründen es machen wollte und hat das irgendwie ausgerechnet und das waren dann irgendwie, ich weiß nicht mehr, 120 Euro im Monat oder so, was sie gespart haben. Und für die 120 Euro im Monat hat sie sich dann Unterstützung geholt in Form von Putzkraft und Fensterputzen und sowas, ne? Da dachte ich, das ist auch cool, bist du gesünder und hast weniger Arbeit. Also da kann man kreativ werden. Also da geht es in Anführungsstrichen rational gesehen zumindest relativ einfach. Und was dann oft dazwischen kommt, ist so eine Art schlechtes Gewissen oder Dinge, die, also Glaubenssätze, die dagegen sprechen, ja. Also ich möchte keine fremde Person im Haushalt haben, zum Beispiel ist ein sehr hinderlicher Glaubenssatz. Oder die keiner kann so gut putzen wie ich, ne? Solche Sachen. Und da kann man dann wirklich gucken, woran liegt es wirklich, dass du diese Unterstützung und Hilfe nicht annimmst. Und das hat ganz viel mit Erlaubnis zu tun und ganz viel mit eigener Wertschätzung zu tun. Und du kannst eben dadurch, dass du dann deine To-Dos alle hinterfragst und einmal reflektierst und eben entscheidest, was hat denn jetzt wirklich Prio und eben auch in Bezug auf, was will ich denn, wo will ich denn eigentlich hin im Leben und führen diese To-Dos mich dahin, wo ich hin möchte. Und bei den meisten ist es nicht so und es war bei mir auch nicht so und ich reflektiere das auch immer wieder und es passiert auch immer wieder, dass ich mir To-Dos aufschreibe, wo ich denke, ja, eigentlich bringen die dich gar nicht dahin, wo du hin willst und dann entscheide ich mich wieder dagegen. Deswegen habe ich bei der Kopffrei-Methode auch so eine Art Filter drin, du schreibst erstmal alles auf, aber du hinterfragst, bevor du dir das quasi auf To-Do setzt, bevor du sagst, okay, das erledige ich konkret, hinterfragst du wirklich, will ich das tun, will ich es jetzt tun, will ich es tun, tut es jemand anderes? Und dann wird es immer einfacher, aus meiner Erfahrung heraus, Dinge auch auszulagern, auch Menschen dafür zu bezahlen, ja, weil wenn du zum Beispiel den Haushalt machst, und du würdest den abgeben an eine externe Person, musst du ja dafür Geld bezahlen. Es sei denn, ihr teilt es in der Partnerschaft neu auf und der Partner übernimmt zum Beispiel was. Dann fließt meistens kein Geld. Aber die Wertschätzung dir selber gegenüber, dass du gerade einmal die Woche die Wohnung putzt, ist halt dir nicht gerade irgendwie 50 Euro wert. Würdest du aber jemanden dafür beauftragen, wären es zum Beispiel 50 Euro. Das heißt, wir kommen darüber wieder in so einen ganz anderen Prozess der Wertschätzung und Anerkennung rein. Und das, da empfehle ich immer einfach Schritt für Schritt für Schritt zu gehen. Also Haushalt, deswegen fange ich auch mit dem Beispiel an, ist das Erste, weil es meistens leichter ist, als zum Beispiel Kinder extern betreuen zu lassen. So, oder auch Stunden zu erhöhen oder zu reduzieren, hat auch immer was mit Verhandlungen zu tun, wenn du in der Anstellung bist. So, Und bei der Selbstständigkeit hat es ganz oft was damit zu tun, sein Business wirklich ernst zu nehmen. Habe ich auch die selbstständigen Mütter, die auch jetzt in der Elternzeit zum Beispiel ihr Business aufbauen und dann vielleicht auch den Gründungszuschuss kriegen und am ersten Moment auch gar nicht so einen großen finanziellen Druck zum Beispiel haben, die dann immer die Kindkranktage nehmen, weil ich bin ja selbstständig und er ist ja in Anstellung und sein Job ist halt irgendwie wichtiger als meiner. Es wird nicht so formuliert, aber ist letztendlich die Aussage. Und dann wird das Business nicht so ernst genommen, weil die Kinder immer davor gehen und dann kommt das Business meistens nicht zum Laufen oder nur sehr, sehr zäh zum Laufen. Und das ist so ein Prozess, den ich auch selber durchlaufen habe. Als ich es nebenberuflich gemacht habe, habe ich immer Anstellungen und Kinder vorgezogen und ich habe dann auch zwischendurch gedacht, mache ich das überhaupt noch nebenberuflich oder nicht und wo will ich denn eigentlich hin? Und irgendwann habe ich dann entschieden, nein, ich möchte das und ja, ich glaube an mich, dass es funktioniert und ich überlege jetzt nicht mehr, ob ich es mache, sondern ich konzentriere mich nur noch darauf, wie bringe ich es zum Laufen. Und dadurch ist mein Business dann auch zum Laufen gekommen. Und dann war ich in Elternzeit mit dem dritten Kind und dann haben wir abgemacht, dass ich jeden Freitagnachmittag von 15 bis 18 Uhr Businesszeit habe und mein Mann die Kinder übernimmt und er hat dann die restliche Zeit erwerbsgearbeitet. Und ich habe in diesen 3 Stunden dann sozusagen alles rausgeholt und das eben auch durch die Kopffreimethode, weil ich mich effizient organisiert habe, weil ich dann in diesen 3 Stunden ganz klar To-Do 1, 2, 3, 4, 5 abarbeiten konnte. Und ich habe dann in der Zeit einen Online-Kurs erstellt, den ich gelauncht habe, mit dem ich auch gleich fünfstelligen Betrag eingenommen habe an Umsatz. Und das, obwohl ich vorher noch nichts gelauncht habe und das eben auch, weil ich die richtigen Dinge getan habe und mich effizient organisiert habe. Und es hat ein Dreivierteljahr gedauert, weil ich hatte ja immer nur 3 Stunden. Es hat sich wenig angefühlt, aber es geht, ja, es geht. Und dann kam ja Geld rum und dann kam meine Anerkennung, kam die Anerkennung von meinem Mann. Und dann haben wir nach und nach entschieden, okay, ich gehe gar nicht in die Anstellung, sondern ich gehe in die Selbstständigkeit. Und dann haben wir meine Selbstständigkeit genauso behandelt, als wäre ich in Anstellung. Wir haben einen Plan gemacht, wer hat wann Erwerbsarbeitszeit. Und meine Erwerbsarbeitszeit war genauso wenig verhandelbar wie seine. Und wir haben dann lediglich noch die Kindkranktage Hälfte, Hälfte aufgeteilt. Und dadurch kommt dann auch so ein anderes Commitment ins Business.
Und wie ist es mit der Selbstfürsorge? Da nochmal in diese Richtung einmal geguckt. Wie bildest du die ab in deiner Kopffreimethode? Oder wie sagst du, ich möchte, es ist auch wichtig, dir Zeiten für dich zu nehmen und für dich aufzutanken sozusagen?
Also ich sage einmal, wie ich es mache, es ist aber nicht für alle allgemein gültig, weil jeder darf da so ein bisschen seinen individuellen Weg finden. Für mich ist es einmal Routinen. Ich habe zum Beispiel ein Übergangsritual zwischen morgens Kinder ready machen und wegbringen und Erwerbsarbeit, wo ich journal, wo ich einen Kaffee trinke, was so eine Art Achtsamkeitsübung ist, weil ich quasi nur den Kaffee trinke, ohne Handy, ohne Ablenkung und bei mir bin. Und ich habe auch solche Elemente eingebaut. Ich mache zum Beispiel eine 1-zu-1-Begleitung, wo es auch einen Sprachnachrichten-Support geht und da gehe ich immer bei spazieren. Und die Runde ist meistens größer als die Anzahl der Sprachnachrichten und dadurch habe ich dann sozusagen eine Pause mit Bewegung. Mache ich, sage ich mal, 3/4 Jahr mache ich das, in den ganz schlimmen Wintermonaten mache ich das auch nicht. Aber dann habe ich sozusagen auch Bewegung und Pause im Business mit drin. Und ich bin halt ein planerischer Typ, deswegen habe ich eben gesagt, das passt nicht für alle. Die nämlich nicht so gerne planen, die erdrückt es eher. Aber ich habe ganz klar einmal die Woche Sport, einmal die Woche Yoga mir eingeplant. Ich habe ganz klar einmal im Jahr fahre ich alleine ein Wochenende weg und mache Erholung. Da fahre ich meistens ans Meer und lese einfach einen ganzen Tag oder gehe in die Sauna. Mein Mann fährt übrigens auch ein Wochenende alleine weg. Dann habe ich einmal im Monat einen Tag, wo ich Wellness mache. Da gehe ich übrigens auch aus der Businesszeit raus. Das fiel mir am Anfang schwer, an dem Tag dann nicht erwerbs zu arbeiten. Aber inzwischen mache ich das so, wo ich mir Massage buche oder einen Kosmetiktermin oder ich gehe auch mal mit einer Freundin shoppen und frühstücken oder so, weil ich bin halt, also ich liebe mein Business und ich erwerbsarbeite sehr gerne und wenn ich das dann mir nicht einplane, mache ich es meistens nicht. Deswegen funktioniert es für mich sehr gut, mir das auch so einzuplanen und solche festen Regeln zu haben. Es musst du aber nicht so machen und es gibt auch die Kopffreimethode nicht vor, sondern wir schreiben uns es letztendlich als To-Do auf und Achtung, es soll dich nicht unter Druck führen. Also viele, die dann irgendwie noch aufschreiben, okay, jetzt 10 Minuten meditieren und jetzt noch 20 Minuten journal und jetzt noch Morgenroutine 1,5 Stunden. wenn du dir das alles mit auf dein Kopffreiboard schreibst, dann kommst du auch in Druck. Aber es geht letztendlich darum, auch das als To-Do zu formulieren, um es eine Wichtigkeit zu geben, um dich erinnern zu lassen. Und gerade die, die nicht so gerne planen, sondern es eher flexibel machen wollen, die brauchen nochmal diesen Reminder. Und dann können sie es sozusagen mit übers Board führen, also mit wie ein To-Do übers Board führen und dann entweder spontan einbringen oder dann kurzfristig sozusagen einplanen. Und dadurch kriegt Selbstfürsorge nochmal einen anderen Stellenwert und letztendlich gewinnst du Zeit, weil du die To-Dos, die du erledigen willst, also einmal hast du ja To-Dos reduziert und die, die dir dann noch übrig bleiben, erledigst du sehr produktiv und effektiv und dadurch brauchst du nicht so lange. Wenn du halt 20 Mal mit dem Fotobuch anfängst, es aber nie fertig machst, dann hast du halt auch ganz viel, wir nennen das Waste, also sozusagen Aufgaben, die für die Katz sind, die Zeit, die du investiert hast, weil du immer wieder brauchst, bis du das Handy angeschlossen hast, die Fotos rübergezogen hast, bis du alles geöffnet hast und du verlierst in Anführungsstrichen Zeit, also du vergeudest deine Zeit, weil du die Tätigkeiten immer wieder tust und nicht ähnliche Dinge nacheinander erledigst. Ja, dieses Aufgabenbashing, dass wir ähnliche Dinge hintereinander erledigen und auch, dass wir größere Projekte an einem Stück abarbeiten. Und dann ist es halt auch so, dass wenn ich dann zum Beispiel am Vormittag Erwerbsarbeitszeit 4 Stunden habe, ich bin aber nach 3 Stunden mit meinen To-Dos durch, dann habe ich halt 1 Stunde. Und dann kann ich halt entscheiden, was ich da mache. Und da kann ich dann zum Beispiel mich in den Garten setzen und lesen.
Ich fand, du hast da 2 sehr, sehr wichtige Punkte mit reingebracht. Und zwar einmal diesen Punkt, dass es, wenn dein Business Freude macht, dass es dann trotzdem wichtig ist, die Auszeit zu nehmen und nicht zu sagen, was macht dir alles so viel Spaß, da kann ich ja noch 5 weitere Sachen machen. Weil deswegen ist es trotzdem wichtig, irgendwie mal eine Pause einzulegen oder mal zur Massage zu gehen. Einfach auch, um da auch wieder den Kopf frei zu bekommen in dem Moment und den Kopf für sich, ja, einfach sich was Gutes zu tun. Und den 2. Punkt, den ich auch sehr, sehr wichtig fand, war, dass es gar nicht manchmal darum geht, die großen Dinge zu machen, sondern es kann irgendwie ein kleines Ritual sein. Und da habe ich gerade auch an mich selber gedacht, weil ich nicht jetzt hier an dem Ort, an dem ich jetzt bin, aber bei meinen Schwiegereltern, da steht mein Schreibtisch im Schlafzimmer. Und dieses Schreibtisch im Schlafzimmer ist ja auch so ein Thema und Feng Shui und Energien und Arbeit. Und ich habe aber ein Ritual, um sozusagen bewusst vom Schlafzimmer ins Arbeitszimmer überzugehen. Nämlich ich mache das Bett, es wird alles irgendwie ordentlich gemacht. Ich setze mich an meinen Schreibtisch und mache meine Tastatur an, mache meine Maus an, mache meinen Rechner an und verbinde ihn mit dem Strom. Und genauso am Abend, bevor ich das abschließe, gehe ich her, mache wirklich meine Tastatur aus. Ich nehme alles vom Strom. Ich sage so, jetzt ist diese Bürozeit abgeschlossen und jetzt gehe ich bewusst in die Schlafzeit über, weil ich einfach in dem Moment keine andere Möglichkeit habe, als den Schreibtisch in dem Zimmer stehen zu lassen. Aber anstatt mich damit zu beschäftigen, oh mein Gott, und was ist mit dem Müll, habe ich ein Ritual gefunden zu sagen, okay, wie trenne ich wirklich diesen Arbeitsbereich von dem Schlafbereich, von dem auch energetisch sozusagen, so dass meine Selbstfürsorge in Form von Schlafen ins Bett gehen, dass es wirklich deutlich getrennt ist von meinem Arbeitsbereich. Und das fand ich gerade auch nochmal richtig schön, wie du das gesagt hast, dass es einfach auch kleine Rituale sein können. Und auch die dürfen wir halt wertschätzen. Ne? Also das, und ganz ehrlich, bei mir hat es ein paar Wochen gedauert, bis ich erkannt habe, dass es überhaupt ein Ritual ist. Ich habe das vorher schon gemacht und habe das aber nicht erkannt, dass ich dadurch sehr deutlich Arbeit und Schlaf oder und Schlafzimmer trenne. Ne? Ja, ja. Und von daher fand ich das gerade richtig schön, auch nochmal, wie du das beschrieben hast, dass es nicht immer die großen Dinge sein müssen, dass es aber auf der anderen Seite trotzdem wichtig ist, das auf dem Kopffreiboard vielleicht auch mal drauf zu haben, um sich dran zu erinnern, gerade wenn wir jemand sind, dem die Arbeit viel Freude macht und dem auch es viel Freude macht, sich um die Kinder zu kümmern, dann auch immer wieder dran erinnert zu werden, so, jetzt ist mal Zeit für mich.
Ja, und eben auch beobachten, was hilft mir, ne? Also deswegen gehe ich auch zum Beispiel zur Massage oder in die Sauna, weil ich da so, ich bin da und ich bin entspannt. Mhm. Zu Hause brauche ich länger, um auf dem Sofa in Ruhe ein Buch zu lesen, weil ich halt die ganze Zeit sehe, was man noch tun könnte. Also da darf man auch nochmal reflektieren.
Und ich würde sagen, wir gehen langsam in den Abschluss über, auch wenn es immer noch zig Dinge gibt, die wir irgendwie reinbringen können. Einmal finde ich es noch wichtig zu erwähnen, das hatten wir auch im Vorgespräch, dass deine Methode und das Ganze, über was wir jetzt gesprochen haben, dass das nicht festgelegt ist auf Mütter und auch nicht festgelegt ist auf Selbstständige, sondern dass das sowohl im Angestelltenverhältnis du das einsetzen kannst, als auch in deinem Business, wenn du selbstständig bist und auch wenn du eben kein eins oder mehrere heranwachsenden Kinder hast, sondern es gibt auch vielfältige andere Care-Arbeit sozusagen, die in deinem Leben eine Rolle spielt, sei es Freundschaften, sei es vielleicht die Familie. Und deswegen ist das, ist deine Kopf-Frei-Methode eigentlich was, was jeder für sich einsetzen kann. Und von daher würde ich mich jetzt sehr freuen, wenn du einmal nochmal drauf eingehst, kurz auf dein Buch, ab wann das erhältlich ist. Und zum anderen auch, was es sonst noch für Angebote bei dir gibt, wie man sich mit dir vernetzen kann, liebe Caroline.
Sehr gerne. Das Buch kannst du jetzt bestellen. Es wird am 28.08. veröffentlicht. Heißt Die kopffreie Methode, mehr schaffen, weniger tun. Und du findest das online überall und auch im Handel. Also geh auch gerne in die Buchhandlung vor Ort und unterstütze die und bestelle es da. Und es gibt sogar bis zum 31.08. eine Launch-Aktion. Wenn du 2 Bücher kaufst, 1 für dich, 1 zum Verschenken, dann bekommst du einen Zugang zu einem Live-Online-Vortrag, den du dann auch als Aufzeichnung bekommst. Also schau super gerne bei mir auf den Kanälen vorbei. Das ist einmal carolinhabekost.de und Instagram, da heiße ich Caroline von Mama Konzept. Findest du dann bestimmt auch in den Shownotes und da kriegst du dann alles mit. Ansonsten gibt es bei mir Online-Kurse und Online-Coaching, alles zu erfüllt Leben mit Familie und Beruf. Ich habe zum Beispiel auch einen großen Mindset-Kurs, den ich immer wieder anbiete und alle Angebote findest du auf der Website.
Ja, sehr cool. Und einen Podcast hast du ja auch. Weil, und das ist auch was, das haben wir jetzt gar nicht mit reingenommen. Und das finde ich aber auch was, was deine Arbeit auch auszeichnet, dass du ja auch viel über Audio arbeitest. Einfach damit es die Mütter auch nebenbei anhören können. Das habe ich nämlich noch in Erinnerung vom letzten Interview, das wir zusammen hatten. Ich danke dir sehr, liebe Caroline, dass du heute mein Gast warst, dass wir da so wirklich wieder einen breiten Bogen über alles gespannt haben. Und wenn du jetzt zugehört hast und sagst, boah, da möchte ich mehr drüber wissen, dann hüpf auf jeden Fall einmal rüber zu Caroline, hol dir das Buch. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist wirklich sehr, sehr leicht zu lesen im Sinne von, dass es sehr fließend zu lesen ist und dass du auch wirklich direkt was für dich mitnehmen kannst. Es ist ein Buch nicht nur zum Durchlesen und beiseite legen, sondern du kannst auch direkt für dich was umsetzen und mitnehmen, um genau deinen Kopf mehr frei zu kriegen, damit mehr, ja, Zeit für dich bleibt und für dein Business.